HR2 Kultur zum Nachhören. Camino.
Selten waren die katholischen deutschen Bischöfe in einer Frage so zerstritten. Sollen die evangelischen Partner in einer konfessionsverbindenden Ehe zur katholischen Eucharistie zugelassen werden? Eine starke Mehrheit der deutschen Bischöfe will das. Die Bischofskonferenz hatte dazu eine Handreichung für die Seelsorger in den Gemeinden verfasst. 7 Bischöfe aber hatten dagegen beim Vatikan nachgefragt, ob ein solches Vorgehen überhaupt zulässig sei. Zunächst hatte der Papst den deutschen Bischöfen aufgetragen, die Sache selbst zu regeln. Dann ruderte er zurück. Die Handreichung sei nicht reif zur Veröffentlichung, schrieb der Chef der Vatikanischen Glaubenskongregation im Namen des Papstes an die deutschen Bischöfe. Die Enttäuschung bei den Befürwortern dieser geplanten vorsichtigen Öffnung war riesig. In dieser Woche nun wurde die Handreichung dann doch veröffentlicht. Allerdings nicht als gemeinsamer Text der Bischofskonferenz, sondern, wie es heißt, als Orientierungshilfe für die einzelnen Bischöfe. Zu den Hintergründen des Streits befragen die HR-Kirchenredakteure Klaus Hofmeister und Lothar Bauerochse den Kirchenrechtler Professor Thomas Schüller aus Münster. Ist der Reformeifer von Papst Franziskus schon erlahmt? Oder ist das Ganze nur ein Machtkampf unter den deutschen Bischöfen und das auf dem Rücken der betroffenen Paare? Hören Sie in HR2 Camino nachgefragt, das aktuelle Gespräch.
Herr Schüller, die katholischen deutschen Bischöfe, die streiten ja so heftig wie lange nicht mehr, und zwar auch öffentlich, über die Frage, ob evangelische Partner in einer konfessionsverbindenden Ehe auch an der katholischen Eucharistie teilnehmen dürfen. Ist das eigentlich so undenkbar, dass ein evangelischer Christ auch in der katholischen Kirche zum Abendmahl geht?
Das ist überhaupt nicht undenkbar, sondern ausdrücklich im kodikarischen Recht, aber vor allen Dingen auch in der Lehrentwicklung nach dem Zweiten Vatikanum, das sich ja der Ökumene geöffnet hat, deutlich bestätigt worden, dass es eben konkrete Situationen geben kann, um des Heiles der Menschen willen, also um ihre persönliche Befindlichkeit in religiösen Fragen, dass man in Einzelfällen evangelische Christinnen und Christen zur Kommunion zulässt.
Aber es ist ja irgendwie viel Leidenschaft drin in der Debatte. Die Bischöfe haben via Zeitungsinterviews oder Artikel gestritten, haben auch durchaus kräftige Worte gebraucht. Wie erklären Sie sich die Heftigkeit der Auseinandersetzung?
Ja, es spielt sich auf 3 Dimensionen ab. Es gibt theologisch unterschiedliche Einschätzungen. Also ist es tatsächlich so, dass ein katholischer Christ, der mit einer evangelischen Christin verheiratet ist, schon Kirche abbildet? Da gehen die Meinungen schon auseinander. Es ist eine Kompetenzfrage. Das heißt, wer darf denn überhaupt entscheiden? Der Papst, die Bischofskonferenz, die Bischöfe oder, was ganz schwierig ist für viele Bischöfe, vor allem die konservativen Bischöfe, kann das sogar am Ende der einzelne Christ für sich vor seinem Gewissen entscheiden. Und da kommt eine Machtfrage ins Spiel, nämlich wer hat in der Bischofskonferenz das Sagen? Das gibt es in der katholischen Kirche, das ist weithin sonst verborgen, aber jetzt ist es in aller Macht öffentlich geworden. Die 2 Gegenspieler sind ganz eindeutig zu identifizieren. Das ist zum einen Kardinal Marx, der ja auch das Vertrauen des Papstes besitzt. Er sitzt ja im Kardinal-Neuenrat drin, also im engsten Beratergremium des Papstes.
Ist der Vorsitzende der Bischofskonferenz.
Und er ist der Vorsitzende der Bischofskonferenz, wobei in der öffentlichen Wahrnehmung man immer meint, er wäre dann auch der öffentliche Dienstvorgesetzte. Das stimmt nicht. Jeder Diözesanbischof ist autonom. Der Vorsitzende der Bischofskonferenz kann ihm nichts sagen. Ja, und der Gegenspieler ist eben der andere Kardinal, Kardinal Wölki, der nach dem Tod von Kardinal Meißner die Masken hat fallen lassen und jetzt in innerkirchlich, innertheologischen Fragen doch einen sehr konservativen Kurs fährt.
Schauen wir mal auf die Menschen, um die es da geht, also Menschen in gemischt konfessionellen Partnerschaften. Sie haben eben gesagt, es gibt schon gewisse Hürden, aber es ist möglich, dass jemand zur katholischen Eucharistie hinzutreten kann. Da ist die Sprache von einer Notlage. Inwiefern ist das eine Notlage, ein solches gemischt konfessionelles Ehepaar zu haben?
Da beginnt schon der Streitpunkt. Also die Mehrheit der deutschen Bischöfe haben gesagt, dass es im Einzelfall Situationen geben kann, wo in einer konfessionsverschiedenen Ehe beide Partner es als geistliche Notlage erleben, als geistig schwere Bedrängnis, wenn sie getrennt jeweils zum evangelischen Abendmahl oder eben zur katholischen Eucharistiefeier gehen müssen. Die Familie wird auseinandergerissen, die Kinder, die Ehepartner. Und in den Situationen hat man sich auf einen wichtigen Passus eines sehr späten Schreibens vom Papst Johannes Paul II., immerhin mittlerweile heilig gesprochen, bezogen, der in einer sehr schönen Eucharistie-Enzyklika gesagt hat, es kann genau diese Situation geben. Und dann sage ich als Papst, das ist ein schweres geistliches Bedürfnis, Also die Sehnsucht nach Einheit im Glauben, auch in der konkreten Familie. Und dann sollen die Leute geprüft vor ihrem Gewissen im Gespräch mit einem Seelsorger mutig sein und hinzutreten dürfen. Darauf bezogen sich die Bischöfe. Andere Bischöfe sagen dann halt, nein, das ist uns das Sanctissimum, das Allerheiligste. Das darf nur in einer vergleichbaren Situation gespendet werden wie Todesgefahr. Denn im Gesetz steht drin, Todesgefahr, da ist die katholische Kirche immer ungemein barmherzig in Todesgefahr, da lässt sie alles rechts und links liegen. Aber da steht, oder in einer anderen schweren Notwendigkeit, Necessitas. Und da geht der Streit drüber und die älteren Bischöfe, die also schon länger im Amt sind, hätten wissen müssen, dass hier Josef Kardinal Ratzinger Anfang 2000 eigentlich die Leiter, die Messlatte sehr hochgelegt hat. Das haben sie leider vergessen.
Mhm. Wie ist das eigentlich in der Praxis? Ist es nicht in Deutschland überwiegend so, also jetzt Kirchenrecht hin oder her, dass sich die gemischt konfessionellen Paare ohnehin über das Kirchenrecht hinwegsetzen und einfach zum Abendmahl hinzutreten, zur katholischen Eucharistie?
Das dürfte eine exakte empirische Beobachtung sein, dass also egal wo man in Deutschland ist, solche Paare gemeinsam zur katholischen Eucharistie hinzutreten, sich vorher dann natürlich hoffentlich Gedanken drüber machen, auch fragen, was bedeutet für einen katholischen Christen die Eucharistie? Da gibt es ja schon auch noch Nuancen im Verständnis, vor allen Dingen gegenüber den reformierten und den unierten evangelischen Christen. Nein, das geschieht, genauso wie Wiederfahrt geschieht, zur Kommunion hinzutreten.
Die Bischöfe wissen es.
Die Bischöfe wissen das natürlich durch ihre Pastoralvisitation, durch ihre Priester, pastoralen Mitarbeiter. Es ging jetzt darum, das ist ja auch das Anliegen von Bischof Feige, dem Ökumene-Vorsitzenden, den Leuten das auch offiziell mal zuzusprechen, das aus der Grauzone hervorzuheben, vor allen Dingen die eher skrupulanten, vor allen Dingen jungen katholischen Kleriker zu ermutigen, nicht engherziger zu sein, als der Herr selbst ist.
Aber wie sehen Sie das, Herr Schüller, als Kirchenrechtler? Müssten Sie nicht darauf dringen, dass sozusagen alles nach Recht und Ordnung geht, nicht die Menschen einfach machen, was sie wollen?
Also ich sage immer zu meinen Studierenden, es ist ein wichtiges Fach, solange wir noch auf irdischen Wegen pilgern als katholische Kirche, weil es geordnete Verfahren eben beschreibt und auch Rechtsansprüche beschreibt. Denn es steht zum Beispiel im Kodex, dass der Getaufte einen Rechtsanspruch auf den Empfang der Sakramente hat, sofern er nicht rechtlich gehindert ist. Und da geht es jetzt für mich als Kirchenrechtler darum, dass die Bischöfe ihre Gesetzgebungskompetenz, sei es als einzelne Bischöfe, sei es als Bischofskonferenz, in dem Punkt eben ausschöpfen und, wie ich es gerade gesagt habe, das im Einzelfall ermöglichen und um nichts anderes. Also ich war sehr zufrieden und bin sehr zufrieden mit der Handreichung.
Wir sprechen über die sogenannte Handreichung, die die Bischofskonferenz verabschiedet hat und die Bedingungen und Regelungen für die Situation konfessionsverschiedener Paare beschreibt. Im Kern geht es darum, dass ein Passus im Kirchenrecht ins Spiel gebracht wird, den Sie schon angesprochen haben, Herr Professor Schüller, der sagt, bei einer schweren geistlichen Notlage ist es erlaubt, auch Nicht-Katholiken die Kommunion zu spenden. Vom Verfahren her wird dann angeregt, dass es so ein Gespräch mit einem Seelsorger gibt und die dann ihrem Gewissen folgen. Sie sind jetzt Kirchenjurist. Diese Handreichung der deutschen Bischöfe, war das notwendig aus Ihrer Sicht?
Es wird ja schon seit über 10, fast 15 Jahren in der Bischofskonferenz verschiedene Versionen der Handreichung diskutiert. Das heißt, sie sahen mal eher kasuistischer aus, dass man zum Beispiel gesagt hat, mein Lieblingsbeispiel, eine evangelische Mutter, die einen katholischen Sohn geboren hat, der also katholisch getauft wurde und dann sich zum Priestertum bekennt, darf bei der Priesterweihe quasi als geistliche Belohnung einmal die Kommunion empfangen. Das ist immer mein Lieblingsbeispiel, weil man deutlich an diesem Beispiel sieht, so eine billige Kasuistik kann es nicht sein. Von daher steht halt im Normwortlaut drin, dass ein Urteil des einzelnen Bischofs oder der Bischofskonferenz zu entfalten ist, um diese Rahmenbedingungen zu klären. Und ich finde, in der Handreichung ist es gut gelungen, das in einer notwendigen Präzision, aber auch weiter zu formulieren. Der entscheidende Punkt ist halt, eine Bedingung im Kanon lautet, dass man einen eigenen Amtsträger der eigenen Kirche nicht erreichen kann. Das ist in Deutschland natürlich eine schwierige Situation, wo wir eine ausgebaute evangelische Infrastruktur haben. Und das Zweite ist eben noch einmal der schwierige Punkt mit der schweren geistlichen Notwendigkeit. Nicht wie es in der Handreichung in Bezug auf Johannes Paul heißt, schweres geistliches Bedürfnis. Da gibt es Divergenzen. Da könnte man dann kirchenrechtlich im Detail diskutieren. Mhm. Ja.
Was würde das bedeuten, wenn die deutsche katholische Kirche hier voranpreschen könnte? Sie will ja, aber sie ist ja jetzt ausgebremst durch den Vatikan. Da sprechen wir gleich noch drüber. Welche Folgen hätte so ein Vorpreschen für die katholische Weltkirche?
Ja, zunächst ist es kein Vorbrechen, weil es seit dem Kodex von 1983, seitdem er in Kraft ist, etliche Bischofskonferenzen, aber auch einzelne Diözesanbischöfe gegeben hat, die schon längst Normen hierzu erstellt haben, die also problemlos auch Rom durchlaufen haben. Also solche partikularen Normen müssen noch einmal von der Bischofskongregation Rom rekognisziert werden, was nichts anderes bedeutet, dass eine Unbedenklichkeitsbescheinigung testiert wird. Von daher brechen die deutschen Bischöfe nicht vor, sondern es war überfällig, dass im Land der Reformation, in einem Land, wo statistisch immer noch über 40% aller kirchlichen Eheschließungen konfessionsverschiedene Eheschließungen sind, endlich, was wir eben schon diskutiert haben, sowohl den Seelsorgerinnen und Seelsorgern als auch den betroffenen Gläubigen, denen das ein Thema ist, ist ja auch nur eine kleine Minderheit, dass denen ein Stück Gerechtigkeit, ein Stück wirklich pastoraler Zuwendung zugesprochen wird und dass sie auf sicherem Boden da gehen dürfen.
Das wäre für mich überhaupt eine Frage, Herr Professor Schüller. Was ist tatsächlich mit dieser Handreichung erreicht? Es geht ja nicht darum, dass das Abendmahl für alle geöffnet wird,
nein,
sondern es betrifft eine ganz bestimmte Zielgruppe. Warum ist eigentlich so viel Aufregung darin? Was würde tatsächlich passieren, wenn diese Handreichungen umgesetzt sind?
Also es ist genau für diese kleine Zielgruppe formuliert. Da haben Sie das genau auf den Punkt gebracht und von daher verstehe ich die Aufregung nicht. Die Kritiker, die konservativen Kritiker befürchten aber einen Dammbruch, dass sie sagen, naja, wenn wir für konfessionsverschiedene Paare das so runterfahren, dass sie ungefähr nur das Verständnis der katholischen Eucharistie erfüllen müssen, aber das, was damit verbunden ist, dogmatisch, gar nicht mal bekennen müssen, dann kommen wir in die Gefahr der Interkommunion, dann kommen vielleicht irgendwann noch Priester und sagen, sie wollen die Inter zelebrieren. Also sie befürchten einen Dammbruch. Und in Rom befürchtet man, wenn die prominente deutsche katholische Kirche so voranschreitet und das so ins rechtliche Wort fasst, dass natürlich andere sich ermutigt sehen, auch solche Regelungen zu erlassen. Aber im Grunde genommen steht man staunend davor und sagt, es betrifft mehrere 10.000 Paare in Deutschland, denen wird jetzt geholfen. Warum hängt ihr daran die ganze katholische Dogmatik?
Schauen wir doch nochmal auf die Argumente der 7 Bischöfe rund um Kardinal Wölki von Köln, die eben bei diesem Vorstoß der Mehrheit der Deutschen Bischofskonferenz Bedenken hatten und sich an Rom gewandt haben. Sie haben jetzt schon Aspekte genannt, die möglicherweise zur Begründung für so einen bedenklichen Vorstoß, für so ein Bremsverfahren als Gründe zureichend wären. Aber schauen wir nochmal, gibt es da auch größere, komplexe, vielleicht auch unterschiedliche Kirchenbilder, die da bei diesen 7 gegenüber der Mehrheit eine Rolle spielen?
Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Das Kirchenbild, darauf hat ja auch Bischof Feige hingewiesen. Also es gibt in der Gruppe der 7, die auch nochmal theologisch unterschieden sind. Da gibt es nochmal die Dogmatiker Oster und Vorderholzer, Passau und Regensburg, die im Grunde genommen das vorkonziliare Kirchenbild perpetuieren und wieder rekapitulieren, wieder zur Auferstehung bringen. Nämlich, dass sie sagen, nur der oder diejenige darf zur Eucharistie schreiten, der in der vollen Kirchengemeinschaft steht. Das ist übrigens in der orthodoxen ostkirchlichen Tradition bis heute die Grundlage. Da hatte aber das Konzil gesagt, jeder Getaufte, und wir hatten ja 1999 die Anerkennung der Taufe zwischen allen christlichen Kirchen, jeder Getaufte gehört zur Kirche Jesu Christi. Und das schafft erstmal ein gemeinsames sakramentales Band, bestärkt bei den konfessionsverschiedenen Paaren ja auch nochmal durch das Ehesakrament. Hier spendet ja übrigens ein evangelischer Christ einem katholischen Christen ein Sakrament, das muss man sich vor Augen führen. Aber hier sagt also die konservative Minderheit, daran sollten wir festhalten. Und dann sagen sie ja auch in ihren Stellungnahmen, ja, wenn denn ein evangelischer Christ in einer konfessionsverschiedenen Ehe das volle katholische Eucharistieverständnis glaubend artikulieren und bejahen kann, dann soll er doch bitte so ehrlich sein und katholisch werden. Ich gestehe vor Brüdern und Schwestern auch ein, dass ich als junger Professor das auch gesagt habe, ich in meiner langen Limburger Zeit aus Kuhessen-Waldeck zum Beispiel überzeugten Lutheranern begegnet bin, die mir durchaus ein sehr katholisches Eucharistieverständnis bekundeten, aber sagten, drumherum, Jurisdiktionsprimat des Papstes, hierarchisches Gefälle zwischen Klerikern und Laien, synodale Strukturen, die ihr nicht habt, da bin ich zutiefst Protestant, kann aber in der Frage der Eucharistie Ja sagen. Also, und das ist genau der Punkt, dass eben die Mehrheit der deutschen Bischöfe auf dem Boden des Zweiten Vatikanums sagen, wir haben 2 sakramentale Grundlagen, wir haben die Taufe, die uns verbindet, und wir haben die Ehe als Sakrament, die solche Paare verbindet. Und wenn sie dann auch noch Ja sagen können zur Gegenwart Jesu Christi, so wie wir es katholisch lehren, dann reicht uns das aus, damit diese Paare zur Kommunion gehen können. Das sind 2 Kirchenbilder. Das ist ein sehr exklusivistisches Kirchenbild vorkonziliar. Und da haben wir ein ökumenisch sensibles Kirchenbild, was nicht die eigene Identität aufgibt, aber sagt, neben der katholischen Kirche gibt es andere Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften, die ebenfalls das Wahre in sich bewahren und von daher wertvoll und gut sind.
Herr Schüller, der Magdeburger Bischof Feige, den Sie schon mehrfach erwähnt haben, er ist Vorsitzender der Ökumene-Kommission in der Bischofskonferenz, eigentlich ein maßgeblicher Autor auch dieser Handreichung. Er hat in dieser Woche in einem Zeitungsinterview gesagt, das ist auch ein Streit um Macht. Also worum geht es eigentlich?
Das ist sehr interessant, dass er das so ins Wort gefasst hat. Er hat ja das auch noch mit den Verhältnissen der DDR verglichen, dass also die, die jetzt so eine Angst haben, im Grunde genommen das Allerheiligste einbuddeln, einkesseln wollen und wirklich nur dem heiligen Rest überreichen wollen. Tatsächlich, es geht Macht innerhalb der Bischofskonferenz, darüber sprachen wir schon, aber es geht auch um Macht, wie ich das gelegentlich so sagen will, über die Herzen und Gewissen der Gläubigen. Das heißt, es ist für manche kirchlichen Bischöfe, katholischen Bischöfe in Deutschland scheinbar unvorstellbar, dass man tatsächlich, wie es Franziskus ja auch in Amoris Laetitiae für die Wiederfahrt geschieden gesagt hat, das katholische Gewissensverständnis wieder rehabilitiert, indem man nämlich sagt, im Gewissen spricht mich Gott direkt an. Da brauche ich keine Institution mehr, keinen Pfarrer, keinen Bischof mehr, der mir sagen kann, wie es lang geht, sondern wenn ich mich ehrlich in meinem Gewissen vor Gott befrage, sehe ich mich ermächtigt, jetzt zur Kommunion zu schreiten. Und das ist für viele ein realer Machtverlust, wobei man fairerweise sagen muss, faktisch spielt die katholische Lehre, der Versuch über Disziplinierung katholische Gläubige zur Anhaltung der liturgischen Agenda oder der kirchenrechtlichen Normen anzuhalten, faktisch keine Rolle mehr. Das lässt sich in Deutschland kein Katholik mehr so sagen.
Sie haben den Papst schon angesprochen, Herr Professor Schüller, der natürlich in diesem Konflikt, über den wir hier sprechen, bei HR2 Camino nachgefragt im aktuellen Gespräch mit dem Münsteraner Kirchenrechtsprofessor Thomas Schüller. Da spielt der Papst eben auch eine wichtige Rolle. Er lässt einerseits erkennen, dass für ihn zum Beispiel auch das Gewissen des einzelnen Gläubigen wichtig ist. Andererseits sagt er auch, ermutigt er auch Teilkirchen weltweit, ihre pastoralen Probleme auch eigenständig zu lösen. Diesen Versuch hat die Bischofskonferenz ja jetzt auch vorgelegt. Zunächst hat er ja aus Rom auch verlauten lassen, die Bischöfe sollten sich in ihrem Konflikt hier einigen. Andererseits hat er dann eben doch vor 2 Wochen die Veröffentlichung der Handreichung gestoppt. Wo steht eigentlich der Papst? Werden Sie im Moment schlau daraus?
Nee, ich muss ganz offen sagen, der Papst gibt uns eigentlich mehr Rätsel auf, als dass er uns Antworten gibt. Und das sage ich als jemand, der wirklich die Anliegen dieses Papstes nachhaltig unterstützt. Gerade sein Anliegen, die Gläubigen wieder vor selbst zu ermächtigen, vor ihrem Gewissen die richtigen Entscheidungen zu treffen. Dezentralisierung hat er zum Programm erhoben, also Regionalisierung von Problemlösungen vor Ort, nicht alles zentral. Ich glaube, dass wir in Rom tatsächlich das auch nochmal abgebildet finden, was wir eben in der Bischofskonferenz besprochen haben, nämlich auch da einen Kampf zwischen den Hardlinern und denen, die Anliegen von Papst Franziskus vortragen. Und ich glaube auch, das war immer schon in diesem immer noch höfig bestimmten Zeremoniell an der römischen Kurie so, wer gerade das Ohr des Papstes hat, der kann dann auch maßgebliche Dinge beeinflussen. Und das scheint auch hier der Fall zu sein. Das ist immer eine Frage, welche Informationen er bekommen hat. Und es ist mir bekannt, dass bei dem dann letzten Gespräch zwischen Kardinal Marx und ihm der Papst selbst eine spanische Übersetzung der Handreichung dann endlich mal zur Hand nahm und dann feststellte, dass das doch molto restrictivo sei. Viel zu restriktiv. Also er meinte, das Kirchenrecht sei da barmherziger und weiter. Da merkt man, dass er sich möglicherweise nicht immer zu jedem Zeitpunkt seiner Entscheidungsfindung tatsächlich umfassend mit der Materie beschäftigt hat. Und jetzt sendet ja wieder Signale, jetzt könnt ihr doch vor Ort entscheiden. Das ist aber nicht gut, weil ich glaube, dieses Rumlavieren, dieses tatsächlich auch dazu behaupten, die Bischofskonferenz könne das gar nicht entscheiden. Ich meine, das ist von seinem Vorgänger in Kraft gesetztes Recht, dass gerade die Bischofskonferenz entscheiden kann. Und er hat es ja zum Regierungsprogramm erklärt. Das ist gewissermaßen doch schon unbeholfen und verhilft nicht dazu, dass die Bischöfe jetzt eine klare Linie erkennen können. Das ist im Moment leider ein großes Problem. Und auch der Präfekt der Glaubenskongregation, Erzbischofen, bald Kardinal Ladaria, wird da auch von eigenen Leuten in seiner eigenen Behörde, sprich der Glaubenskongregation, im Stich gelassen. Allein die Tatsache, dass ein Schreiben mit Vermerk des Papstes handschriftlich durchgestochen wird, das ist ein schweres dienstrechtliches Vergehen. Das absolut Tabu, päpstliches Schweigegeheimnis, das zeigt, welche Machtkämpfe in der römischen Kurie gerade laufen. Da geht es gerade mit Verlaub drunter und drüber. Und das ist schade und verheerend für die öffentliche Darstellung der Kirche.
Ist es nicht von Ihrer Sicht her, also als Kirchenrechtler, auch eine schwierige Situation, dass der Papst immer wieder sozusagen Impulse gibt, etwa der Impuls, dass das Gewissen des einzelnen Christen wichtig ist, oder aber dass er einfach im Grunde so wie Sauerteig-Äußerungen in die Welt setzt. Und dann erwartet man doch als Christ, dass dann irgendwann mal irgendwas auch geregelt wird, dass das Kirchenrecht nachzieht und dass eben nicht die Hardliner dann wieder mit dem Hebel des Kirchenrechts den Papst im Grunde aushebeln. Das muss doch für sie eine unerträgliche Situation sein als Kirchenrechtler.
Über die Jahre wird man ja gelassener. Und ich kenne natürlich auch aus der Rechtsgeschichte den Grundsatz Jus sequitur vitam, also das Recht folgt dem tatsächlichen Leben. Das ist ein alter römischer Rechtsgrundsatz, der auch in der katholischen Kirche und für das katholische Kirchenrecht gilt. Ich gebe Ihnen recht, dass es Situationen gibt, wo man dann sagen muss, aus Gründen der Sicherheit für die Gläubigen, dass sie nicht der Willkür der Kleriker unterliegen, wäre es tatsächlich nach einem langen Diskussionsprozess, und der ist nun wirklich lang gelaufen in der Frage, wäre es wirklich notwendig, hier für Klarheit zu sorgen. Aber Sie merken, Sie sprechen wie ein deutscher Journalist, wie ein deutscher Kirchenrechtler. Wir Deutschen wollen immer Klarheit haben. Und die italienische und lateinamerikanische Denkweise ist die, und das trifft natürlich auch mit der jesuitischen Spiritualität zusammen, ich schaffe euch Freiräume, Unterscheidung der Geister, eigene Gewissensbefragung und dann tut einfach. Er hat ja in der evangelisch-römischen Gemeinde in Rom gesagt, auf die Frage der Frau, schreitet voran, fragt, was der Herr euch sagt. Mehr sage ich nicht, denn da saßen vor ihm Kardinal Kaspar als ehemaliger Präsident des päpstlichen Rates für die Ökumene und Kardinal Koch. Und augenzwinkert, wie er immer so ist, so diese jesuitische Freiheit, die nehmt ihr euch. Aber ich möchte das nicht in Normen gießen, denn dann ist sofort wieder ein Zustand erreicht, auf den sich Linke wie Rechte berufen könnten. Und er lässt das also in der Schwebe. Mhm. Das irritiert zutiefst unsere Seele, unsere deutsche Seele. Das ist immer ein Dauerkonflikt mit Rom. Als Kirchenrechtler würde ich wirklich in dem Punkt jetzt mal sagen, da haben Sie recht, jetzt ist ein Punkt da, wo man mal Klarheit schaffen soll. Jetzt darf keine Unklarheit herrschen.
Aber er hat ja eine Andeutung gemacht, wenn man jetzt mal überlegt, wie es weitergehen könnte. Wie wäre es, wenn jetzt ein Ortsbischof, also sagen wir, der Limburger Bischof, schreibt einen Hirtenbrief an alle Gemeinden und sagt, in meinem Bistum sei es erlaubt, alle konfessionsverbindenden Paare, bitte sucht das Gespräch mit eurem Seelsorger. Und wenn euer Gewissen das sagt, dürft ihr zur Eucharistie hinzutreten. Könnte er ja jetzt machen.
Könnte er machen.
Und wenn das andere mitmachen, wie wäre das aus Ihrer Sicht?
Also ich würde das natürlich toll finden und es wird auch so geschehen. Ich bin ziemlich sicher, dass es in diese Richtung gehen wird. Ich habe einige Bischöfe, mit denen man reden konnte, U3, also nicht offiziell, konnte man das so entnehmen. Allerdings möchte ich darauf hinweisen, dass wir trotz aller regionalen Unterschiede in Deutschland doch eine vergleichbare Situation haben, dass wir also überall konfessionsverschiedene Paare haben und dann entstünde ja ein pastoraler Flickenteppich. Das heißt,
die Kölner Paare würden dann nach Essen fahren.
Ja, Kleinstaaterei, ja. Und die Leute sind heute so mobil, die Welt ist ein globales Dorf geworden, das fände ich ein bisschen schwierig. Also es war schon sinnvoll, im Land der Reformation, wo wir vergleichbare Verhältnisse haben, eine einheitliche Regelung zu finden. Aber da ist wieder der Papst Franziskus, wie er ist. Gut, wenn ihr euch nicht selbst verständigen könnt auf eine Linie, dann, wie es ja auch im Kirchenrecht drinsteht, möge jeder einzelne Bischof eben seinen Gläubigen sagen, wie er es für richtig erachtet. Mir wäre diese zweite Lösung zwar schon lieb, weil dann für die Diözesen wenigstens Klarheit bestünde. Und es wäre vielleicht auch vorteilhaft, dann könnte man mal sehen, wer es zum Schwur bringt. Also dann würde ich mal gerne sehen, ob Bischof Oster, Bischof Vorderholzer, Bischof Hanke, Bischof Ippold in Görlitz oder Kardinal Wölke in Köln das so durchziehen. Denn sie sind ja bei ihren Gläubigen in dieser Frage mittlerweile durch. Das muss man deutlich sagen. Selbst bei richtig überzeugten katholischen Christen, die sich nur engagieren, die das nicht mehr verstehen. Mhm. Absolute Nicht-Akzeptanz dieser Verhaltensweise.
Man hat den Eindruck, es sind Themen aus dem letzten Jahrhundert, zumindest kriegt man das öfters gespiegelt, wenn wir als Journalisten diese Dinge auch an die Öffentlichkeit tragen und die Leute zum Teil zu erkennen geben, dass sie gar nicht mehr verstehen, wo das Problem ist. Also das ist eine Unzeitgemäßheit, die sich zeigt. Entsteht eigentlich Schaden auch durch diesen Kommunionsstreit in der nichtkirchlichen und in der kirchlichen Öffentlichkeit?
Definitiv. Also man bekommt aus säkularen Kontexten, an einer staatlich großen Universität ist man ja im Kontakt mit vielen anderen Kolleginnen und Kollegen, die sagen, sie verstehen es überhaupt nicht mehr. Sie hatten gehofft, dass wenigstens in einer so doch regelbaren, in so einem kleinen Fenster Möglichkeiten entstehen. Wenn selbst die nicht mehr möglich zu sein scheinen, weil es immer doch noch eine kleine Gruppe gibt, die es verhindert, dann ist für sie der letzte Beweis erbracht, dass diese katholische Kirche der Welt nichts mehr zu sagen hat. Und das ist ja in der Politik wie in der Kirchenpolitik genauso, dass wenn ein Bild der Zerstrittenheit, der Uneinigkeit vermittelt wird, das stößt die Menschen ab. Sie wollen für wichtige Fragen möglichst natürlich in einem strittigen Konsens, am Ende aber konsensualen Prozess Lösung haben und nicht erleben, dass bischöfliche Diven auf öffentlicher Bühne sich gegenseitig der Ketzerei bezichtigen.
Welche Chancen, Herr Schüller, räumen Sie denn einer weltkirchlichen Lösung ein? Das wollen ja die konservativen Bischöfe, die sagen, wir müssen das eigentlich sozusagen als katholische Weltkirche einmal für alle klären. Gibt es da irgendwie Chancen, in absehbarer Zeit da eine Klärung herbeizuführen?
Das ist das klassische Totschlagargument, damit führt man jede Diskussion zum Ende. Wenn ich in dieser so pluralen römisch-katholischen Weltkirche sage, eine Lösung für alle, dann weiß ich ganz genau als Bischof, wenn ich so einen Vorschlag in die Diskussion bringe, damit ist das Thema erledigt. Das geht gar nicht. Also die katholische Kirche ist weltkirchlich so plural und vor Ort mit so unterschiedlichen Fragestellungen herausgefordert, dass das immer das Ende der Diskussion bedeutet. Genau das will der Franziskus ja nicht, Papst Franziskus. Er sagt ja, es gibt Fragen, die man vor Ort regeln muss, die nur ihr vor Ort regeln könnt, weil ihr auch viel besser als ich in Rom weiß, was die Fragen und Bedarfe der Leute sind. Also das ist so ein berühmtes Totschlagargument beziehungsweise ein klassisch taktisches Argument, um die Diskussion faktisch vor die Wand zu fahren.
Wenn wir zum Schluss, Herr Professor Schüller, nochmal an die Menschen denken, um die es geht, konfessionsverschiedene, verbindende Paare, was ist Ihr Rat eigentlich an diese Menschen? Wie sollen die sich verhalten, wenn sie den Wunsch haben, in der katholischen Kirche die Eucharistie zu empfangen, jetzt sozusagen, nachdem der Streit so hochgegangen ist und an diesem Stand angekommen ist?
Sie sollen vor allen Dingen sich befragen, was sie gemeinsam glauben, wie wichtig ihnen die gemeinsame Teilnahme am Abendmahl und der Eucharistie ist. Und wenn Sie das gut für sich klar haben, dann sollen Sie zur Eucharistie gehen. Das ist mein Rat und auch niemand mehr fragen.
Vielen Dank für das Gespräch.
Nachgefragt. In Camino in HR2 Kultur sprachen die beiden Kirchenredakteure Klaus Hofmeister und Lothar Bauerochse mit dem Kirchenrechtler Professor Thomas Schüller aus Münster. Wenn Sie regelmäßig über Religion in den Programmen des HR informiert werden wollen, dann empfehlen wir Ihnen den Newsletter der HR Kirchenredaktion. Sie können ihn im Internet bestellen unter der Adresse www.religionhr.de.